Dass deutsche Geheimdienste Fake-Accounts im Internet betreiben, ist grundsätzlich bekannt. Offiziell dienen sie dazu, Gruppen auszuspionieren. Kritiker befürchten jedoch, dass über solche Profile auch gezielt Einfluss genommen oder sogar False-Flag-Aktionen vorbereitet werden könnten. Wie groß dieses Netz tatsächlich ist, blieb bislang geheim. Jetzt hat auf eins eine brisante Zahl erfahren. Allein ein einziges Landesamt für Verfassungsschutz betreibt hunderte solcher Accounts. Wie viele es genau sind, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung. Seit Dienstag ist der Messenger Telegram teilweise nicht erreichbar. Hat Donald Trump die wichtige Kommunikationsplattform sanktioniert? Und im Interview des Tages. Sachsens AfD-Chef Jörg Urban warnt vor den tödlichen Folgen eines dritten Weltkriegs. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zu den Fake-Accounts des Verfassungsschutzes kommen wir gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst wichtige Meldungen vom Dienstag. Der Messenger-Dienst Telegram war am Dienstag zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Am Nachmittag funktionierte die App zwar weitgehend problemlos. Die Kurzadresse t.me, über die Telegram-Inhalte im Webbrowser aufgerufen werden können, war dagegen nicht erreichbar. Nach Einschätzung eines Vertreters der Organisation Privacy Guides könnten US-Sanktionen hinter dem Ausfall stehen. Demnach könnte die Störung mit der Nutzung der Domain durch den ukrainischen VPN-Anbieter FirstVPN zusammenhängen. Gegen das Unternehmen hatten die USA zuvor Sanktionen verhängt. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung war die Domain t.me weiterhin nicht erreichbar. Die Zahl der Anträge auf Wehrdienstverweigerung hat in Deutschland einen jahrzehntelangen Höchststand erreicht. Bereits im ersten Halbjahr 2026 wurde der Gesamtwert des Vorjahres deutlich übertroffen. Das teilte eine Sprecherin des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Demnach gingen allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 5.862 Anträge ein. Im gesamten Jahr 2025 waren es knapp 4.000. Vergleichbar hohe Zahlen gab es zuletzt 2011, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Beobachter führen den deutlichen Anstieg auf das seit Jahresbeginn geltende neue Wehrdienstgesetz zurück, sowie auf die anhaltende Konfrontation zwischen Russland und dem Westen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will dem Verfassungsschutz weitreichende neue Befugnisse einräumen. Künftig soll der Inlandsgeheimdienst unter anderem auch Informationen manipulieren oder verfälschen dürfen. Der Journalist und Jurist Ronen Steinke schreibt dazu auf X: Der Verfassungsschutz soll erhebliche neue Exekutivbefugnisse bekommen zum Zerstören oder Manipulieren von Gegenständen, einschließlich Datenträgern, und auch zum Manipulieren oder Verfälschen von Informationen. Weiter schreibt er: Nie im Leben würden wir akzeptieren, dass die Polizei solche Befugnisse bekommt, wie sie jetzt der Verfassungsschutz bekommen soll. Heimlich die Gegenstände oder Datenträger von Leuten manipulieren, sich danach spurlos aus dem Staub machen und nie zugeben, dass man es gemacht hat. Nach Einschätzung Steinkes könnten Betroffene künftig nur noch rätseln, ob sie Opfer eines Geheimdienstes oder Krimineller geworden sind. Er spricht von einem Angriff auf den Rechtsstaat. Besonders kritisch sieht er auch den Zeitpunkt. Ausgerechnet kurz vor der Sommerpause werde über die Pläne beraten. Es war ein regelrechter Paukenschlag. Am Montagabend trafen sich Bundeskanzler Friedrich Merz, Großbritanniens scheidender Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Thema war eine gemeinsame Truppe für die Ukraine. Offiziell sollen die Soldaten einen künftigen Waffenstillstand überwachen, doch auf der anschließenden Pressekonferenz machte Macron deutlich, die drei Staaten planen bereits gemeinsame Manöver, noch während der Krieg zwischen Russland und der Ukraine andauert.
Die Koalition verfügt damit tatsächlich über diese multinationale Truppe für die Ukraine, die nun einsatzbereit ist. Das Hauptquartier dieser Truppe organisiert diese Planung und verwandelt sie Woche für Woche in konkrete operative Verpflichtungen. In diesem Zusammenhang haben wir heute Übungen beschlossen, die in den kommenden Monaten stattfinden werden. Sie wurden uns vorhin offiziell vorgestellt. Sie werden also in den Nachbarländern der Ukraine durchgeführt, um unsere Einsatzpläne zu validieren und zu zeigen, dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind.
Kritiker sehen darin einen anderen Schwerpunkt. Aus ihrer Sicht bereiten Paris, London und Berlin bereits heute eine gemeinsame Eingreiftruppe vor, obwohl es zwischen Moskau und Kiew derzeit keinerlei Verhandlungen über einen Waffenstillstand gibt. Das spreche eher für Vorbereitungen auf einen möglichen Kampfeinsatz als für die Überwachung eines Friedensabkommens. Nur wenige Stunden zuvor hatte Deutschlands Außenminister Johann Wadephul deutlich gemacht, Berlin rechnet mit einer Fortsetzung des Krieges und will die Ukraine auch im kommenden Jahr finanziell unterstützen. Dasselbe erwarte er von den übrigen Staaten der Europäischen Union. In Brüssel erinnerte Wadephul an die Beschlüsse des jüngsten NATO-Gipfels,
wo der deutsche Vorschlag Unterstützung gefunden hat, jetzt ein weiteres Paket zu packen für die Ukraine von insgesamt 140 Milliarden Euro für die beiden Jahre, also das jetzige Jahr und das kommende Jahr. Und ich finde, jetzt ist Europa gefordert, im nächsten Schritt ebenfalls klar zu machen, wir stehen an der Seite der Ukraine und wir setzen unsere Politik nicht nur der Unterstützung der Ukraine, sondern auch der Erhöhung des Drucks auf Russland fort.
Der Ton wird also schärfer. Die Gefahr einer militärischen Konfrontation wächst. Gleichzeitig verschärft sich auch im Inland die Gangart, etwa im Internet. Politik und Geheimdienste sehen soziale Netzwerke immer wieder als Orte von Desinformation, Delegitimierung und ausländischer Einflussnahme. Gleichzeitig sind sie dort selbst aktiv, wie ein aktuelles Beispiel aus Berlin zeigt. Wie groß die Gefahr eines Krieges in Europa mittlerweile ist, darüber spricht der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban im auf1 Sommerinterview. Einen Ausschnitt aus diesem Gespräch sehen Sie gleich hier in den Nachrichten auf1. Der Berliner Verfassungsschutz betreibt mehrere hundert Fake-Accounts in sozialen Netzwerken. Das geht aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Mark Wallender hervor. Demnach unterhält der Geheimdienst insgesamt 413 Accounts. Darunter sind 83 Profile bei Instagram, 74 bei Facebook sowie jeweils 37 bei X und TikTok. Hinzu kommen 25 Accounts bei Telegram. Insgesamt seien nach Angaben der Innenverwaltung rund 70 Mitarbeiter unter anderem für diese Fake-Profile im Einsatz. Begründet wird das Vorgehen ausdrücklich auch mit dem Schutz vor ausländischer Einflussnahme. In der Antwort heißt es wörtlich, diese Accounts dienen der Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen und sicherheitsgefährdender oder geheimdienstlicher Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine fremde Macht. Kritiker sehen im Einsatz solcher Fake-Accounts einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Auch der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, äußerte sich im März im Gespräch mit auf1 kritisch zur Lage der Meinungsfreiheit. Dafür machte er auch seine frühere Behörde mitverantwortlich.
Die Meinungsfreiheit ist nicht irgendein Grundrecht, sondern eine tragende Säule der freiheitlichen Demokratie. Und ich sehe, dass die Meinungsfreiheit an allen Ecken und Enden angegriffen wird, ob durch die Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes zur Beobachtung von Regierungskritikern, Stichwort Delegitimierung, Verächtlichmachung, aber auch durch Gesetzentwürfe, die jetzt eingebracht werden zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Instrumentalisierung von NGOs zur Bekämpfung von politischer Gegner, das ist aus meiner Sicht nicht mehr eine freiheitliche Demokratie, sondern ich sehe Deutschland hier wirklich auf einem sehr, sehr schlechten Weg.
Während in Berlin und möglicherweise auch in anderen Bundesländern der Geheimdienst soziale Netzwerke infiltriert, geht Brüssel einen weiteren Schritt in Richtung Überwachung. Am Montag stellte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Expertenbericht zur Einschränkung sozialer Netzwerke für Kinder vor. Vorgesehen ist ein nahezu vollständiges Verbot sozialer Medien für Kinder unter 13 Jahren. Jugendliche unter 18 Jahren sollen nur noch auf ausgewählte Inhalte zugreifen dürfen. Kritiker weisen dabei auf zwei Punkte hin. Erstens nennt von der Leyen ausdrücklich eine EU-App zur Altersverifikation. Damit wird deutlich, ein Social-Media-Verbot für Kinder setzt voraus, dass sich jeder Nutzer identifizieren muss. Anonyme Nutzung wäre damit praktisch nicht mehr möglich. Zweitens führt der Bericht einen neuen Begriff ein, Social Media Plus. Darunter fallen unter anderem Gaming- und Videoplattformen. Auch für diese könnten künftig entsprechende Einschränkungen gelten. Das würde faktisch bedeuten, dass Videoplattformen künftig nicht mehr anonym genutzt werden können. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht darin einen gravierenden Eingriff in die Informationsfreiheit. Wörtlich sagt er, wer sich bei einer staatlichen App registrieren muss, um Videos zu schauen, wird aus Angst nur noch Videos aufrufen, die der Regierung genehm sind. Das geplante Social-Media-Verbot für Kinder wäre nicht der erste Eingriff Brüssels in die Freiheit des Internets. Ein weiteres Beispiel ist der Digital Services Act. Erst im Juni sorgte die Bundestagsabgeordnete Jeanne Dillschneider von den Grünen für Diskussionen. In einer Debatte über die Meinungsfreiheit, die AfD hatte eine Enquete-Kommission beantragt, bezeichnete sie den Digital Services Act als Beitrag zum Schutz der Meinungsfreiheit. Kritiker sehen darin eine regelrechte Umkehrung der Realität.
Sie nennen den DSA eine Diskursinfrastruktur, die ihre Zensurwirkung entfalte. Der DSA schützt die Nutzerinnen und Nutzer vor der Macht der Plattform. Kein Löschen von Inhalten ohne Begründung, kein Rauswurf ohne Widerspruchsrecht. Was Sie Zensur nennen, ist in Wahrheit das genaue Gegenteil.
Neben Einschränkungen der Meinungs- und Informationsfreiheit sowie dem Einsatz von Geheimdiensten laufen auch die militärischen Vorbereitungen weiter. Während Jugendliche künftig möglicherweise keinen freien Zugang mehr zu sozialen Netzwerken erhalten sollen, offiziell aus Gründen des Jugendschutzes, besuchen Jugendoffiziere der Bundeswehr immer häufiger Schulen. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach gab es seit dem vergangenen Jahr 157 Auftritte der Bundeswehr an Schulen im Land. Während Deutschland nach außen kriegstüchtig gemacht wird, wird die Überwachung nach innen verschärft. Bei Medien wie Auf1 erfahren sie das größere Bild. Nur mit ihrer Unterstützung können wir die Kriegstreiberei aufdecken. Unter www.auf1.tv/unterstützen. Trotz ihrer eigenen Sanktionen hat die Europäische Union einen Rekord bei der Einfuhr von russischem Flüssiggas aufgestellt. So importierten die EU-Staaten im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 9,9 Millionen Tonnen russisches Flüssiggas. 18% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die größten Abnehmer waren Frankreich, Belgien und Spanien. Insgesamt könnten so bis zu 6 Milliarden Euro nach Moskau geflossen sein. Möglich wird das durch eine Ausnahmeregelung in den EU-Sanktionen. Sie erlaubt weiterhin Importe aus bereits bestehenden langfristigen Lieferverträgen. Kritiker sehen darin einen Beleg für Doppelmoral in Brüssel. Während die EU selbst weiter Milliardengeschäfte mit Russland macht, geht sie zugleich scharf gegen Personen vor, denen sie die Verbreitung angeblicher russischer Desinformation unterstellt. So bleiben etwa Jacques Beau oder Hüseyin Dogru weiterhin von Sanktionen betroffen. Die in 2 Wochen geplante Sommerdemonstration der Identitären Bewegung in Wien sieht sich neuen Verbotsforderungen ausgesetzt. Den Auftakt dazu bildet ein Artikel, den die Tageszeitung Der Standard am Montag veröffentlicht hat. Darin werben die Autoren offen für ein Verbot der Demonstration. Als Begründung führen sie etwa eine Schlägerei in Leoben an, an der Personen aus dem Umfeld der Identitären Bewegung beteiligt gewesen sein könnten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Als weiteres Indiz für eine erhöhte Gewaltbereitschaft wertet Der Standard eine verstärkte Mobilisierung der Identitären Bewegung im Internet. Über ein mögliches Demonstrationsverbot müsste allerdings die Landespolizeidirektion Wien entscheiden. Diese reagierte auf Anfrage von Auf1 zurückhaltend und erklärte, jede angezeigte Versammlung wird, wie gesetzlich vorgesehen, einer umfassenden rechtlichen Prüfung unterzogen. Diese erfolgt auch im konkreten Fall. Nach Angaben des Standards soll der Verfassungsschutz einem Demonstrationsverbot grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Neue Fälle der juristischen Verfolgung von Ärzten sorgen für Aufmerksamkeit. So sei dem österreichischen Mediziner Dr. Peer Eifler ein dreifaches Berufsverbot auferlegt worden. Während der Corona-Zeit hatte er Maskenatteste ausgestellt und die Maßnahmen öffentlich kritisiert. In der Folge wurden seine Konten gesperrt. Außerdem verlor er seine Kammerpension. Doch 11 der insgesamt 13 Anklagepunkte gegen ihn wurden inzwischen eingestellt. Seit dem Frühjahr 2021 lebt Dr. Eifler im Exil in Afrika. Nach Auffassung des Mediziners war die Maskenpflicht nicht nur wirkungslos, sondern diente auch so wörtlich der absichtsvollen kollektiven Manipulation, massiven Entwürdigung und Kontrolle der Menschen. Auf der Plattform Ärzte mit Gewissen sind zahlreiche Zuschriften an Dr. Eifler dokumentiert. Sie schildern gesundheitliche Belastungen während der Maskenpflicht. So schrieb eine Mutter: Mein Sohn musste bei 35 Grad Celsius mit Maske eine Wanderung machen, bergab und einen Kilometer bergauf. Er sieht Sternchen, hat Schwindelanfälle, kommt heulend nach Hause und sagt, er wolle nicht mehr leben. Er ist 11. Kritiker weisen darauf hin, dass Ärzte wie Dr. Peer Eifler, die sich während der Corona-Zeit gegen die Maßnahmen stellten, bis heute juristisch verfolgt werden. Heute Abend zeigt auf 1 das große Sommerinterview mit dem sächsischen AfD-Vorsitzenden Jörg Urban. Darin spricht der Politiker auch über die Gefahr eines großen Krieges und warnt eindringlich, das Kampffeld einer solchen Auseinandersetzung wäre nicht Amerika, sondern Europa.
Wenn Sie vor 5, 6, 7 Jahren von Dresden nach Moskau geflogen wären, dann hätten Sie statt 2,5 bis 3 Stunden dafür gebraucht. Jetzt dauert es wahrscheinlich 24 Stunden nach Istanbul und Sotschi und dann irgendwie rum. Russland, Abschottung, Sanktionen, Sie hatten es angesprochen beim Thema Wirtschaft, beim Thema Energie, Rohstofflieferungen, Sanktionen. Aber es hat natürlich noch andere Aspekte. Bundeskanzler Merz hat angekündigt, Tomahawk-Raketen zu kaufen, die Moskau erreichen können. Das hat er so nicht gesagt, aber das ergibt sich aus der Reichweite. Also das Thema, ein Krieg, der nicht ausgeschlossen ist in Europa, schwebt über uns und der in der Ukraine läuft ohnehin noch weiter. Wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie, dass wir im Jahre 2029, wo ja nicht nur Wahlen bei Ihnen sind, sondern mal gesagt wurde, bis dahin sollen wir kriegsfähig sein, diese Kriegsfähigkeit dann doch nicht brauchen?
Na, man muss da optimistisch bleiben, weil alles andere ist ja, sage ich mal, das Szenario des Dritten Weltkrieges, der am Ende nuklear ausgetragen wird und von Europa wird nicht viel übrig bleiben. Und leider ist es so, dass die derzeitige Politik in diese Richtung drängt. Also auch die Aufrüstung Europas gegen Russland, dezidiert gegen Russland, ist ja politischer Wille. Die Russen sagen permanent, wir haben ein Problem mit den Ukrainern, mit den Bandera-Nazis und mit der Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine. Das ist unser Problem und das wollen wir lösen. Und die Europäer sagen, wir wollen Krieg, wir wollen uns auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten. Und das Gefährliche ist auf der einen Seite, dass wir dort in eine Kriegsgefahr uns selber hineinbegeben, die wir irgendwann nicht mehr beherrschen können. Das eine ist ja die Aufrüstung selber, die irrsinnig viel Geld verschlingt. Also wir verschulden uns gerade in Billionenhöhe, verschulden, das müssen unsere Kinder bezahlen, um hier ein riesiges Arsenal an Waffen aufzustellen für einen Krieg gegen Russland. Also der Schaden wirtschaftlich ist schon jetzt gigantisch. Und das Risiko, dass man dann mit diesem riesen Waffenarsenal im Rücken tatsächlich in den Krieg hineinschlittert, das wächst natürlich mit jeder neuen Rakete, die stationiert wird. Also auch das ist eigentlich eine Entwicklung, die müssen wir beenden. Im Moment ist das nicht möglich. Im Moment ist eigentlich die gesamte politische Elite Deutschlands und Europas einig. Wir wollen diese Rüstungspolitik, wir wollen diese Konfrontation. Die treibenden Kräfte dahinter sind übrigens keine verstrahlten Ideologen, sondern sind wirtschaftliche Interessen. Diese 1 Billion Euro wird in die Rüstungsindustrie fließen. Und dort wird Geld verdient. Die Rüstungsindustrie ist auch gesteuert von den großen internationalen Finanzgiganten wie BlackRock oder Vanguard. Und die schöpfen das Geld ab. Und es ist kein Zufall, dass Herr Merz bei BlackRock gearbeitet hat und heute 1 Billion Euro für die Rüstungsbetriebe von BlackRock bereitstellt. Also dort wird Geld verdient. Die Kosten trägt die Bevölkerung und das Risiko eines Krieges trägt auch die Bevölkerung. Aus dieser Entwicklung müssen wir raus. Wir müssen vielleicht auch daran arbeiten, dass wir das Bewusstsein in Deutschland dafür herstellen, was hier eigentlich passiert. Wir werden hier von unserer eigenen Regierung auf einen Krieg vorbereitet. Es sind nicht die Russen, die sagen, wir wollen Europa bekämpfen, sind die Europäer und die Deutschen, die heute sagen, wir müssen Russland bekämpfen können und 2029 müssen wir soweit sein. Also das, da müssen wir gegensteuern. Ich hoffe, dass die Menschen das verstehen über ihren wirtschaftlichen Niedergang, der unmittelbar damit zusammenhängt. Und natürlich auch darüber, dass sie sich klar werden müssen, dass ihre eigenen Kinder am Ende in diesen Krieg hineingezogen werden. Und dass, wenn dieser Krieg eskaliert, und es sieht im Moment so aus, Europa gegen Russland heißt Dritter Weltkrieg und heißt nukleare Schläge, dass dann eben auch von unseren schönen Städten nicht mehr viel übrig sein wird. Also diese Kriegsgefahr, die wird hier klein gehalten in den Medien und von den Parteien, aber die wächst und die ist real. Und das den Menschen zu vermitteln, ist eine Aufgabe von uns. Also am Ende müssen auch die Deutschen sagen, wir wollen diesen Weg nicht gehen. Und wir hören auf, Parteien zu wählen, die diesen Weg gehen wollen.
Die selber hatten immer Kontakte nach Russland, haben sie sicherlich immer noch, waren auch des Öfteren da. Ich habe öfter gehört oder auch gelesen, mittlerweile ist auch auf der russischen Seite so eine Stimmung entstanden, dass man sagt, es lohnt eigentlich gar nicht mehr mit den Europäern zu reden. Dann kommt der Krieg eben, was wollen wir machen? Oder nehmen Sie das anders wahr? Wird da auf der anderen Seite doch noch auf, hat man da noch Hoffnung, dass die Europäer zu Gesprächen bereit sind?
Also es gibt beide Tendenzen in Russland. Die aktuelle Regierung und auch die Wirtschaftskreise wollen eigentlich wieder anknüpfen an Europa, wollen wirtschaftliche Beziehungen haben. Und es gibt aber auch Kreise, vereinzelt in der Politik, aber vor allen Dingen im Geheimdienst und bei der Armee, die sagen, wir sollten den Haken dran machen an Europa. Es lohnt sich nicht mehr. So oft sind wir hier im Prinzip hinter die Fichte geführt worden von den Europäern. Wir brauchen uns darauf gar nicht wieder einlassen. Es gibt beide Tendenzen. Im Moment ist die Regierung noch eher Richtung Normalisierung der Beziehungen nach Europa bemüht, aber das kann sich ändern. Und ich glaube, je länger der Krieg dauert und je mehr die Europäer mit ihren Raketen Schäden in Russland anrichten, im Hinterland von Russland, es sind ja europäische Raketen. Storm Shadow sind englische Raketen und das, was an Drohnen gerade nach Russland fliegt, ist natürlich auch zum großen Teil mit europäischer Technologie gefertigt und gesteuert. Je mehr die Europäer in Russland Schaden anrichten, umso größer wird die Ablehnung in Russland gegenüber den Europäern. Und das eine ist der wirtschaftliche Schaden. Wir brauchen Russland. Wir brauchen Russland als Absatzmarkt und als Lieferanten von billigen Rohstoffen. Russland braucht uns nicht. In Russland stärkt man die wirtschaftlichen Beziehungen nach Asien, zu den Wachstumsregionen Indien und China. Die Russen brauchen uns nicht, wir brauchen Russland wirtschaftlich. Und das Zweite ist natürlich die Kriegsgefahr. Die Kriegsgefahr ist für uns real, auch wenn das immer verdrängt wird. Diese Gefahr ist natürlich noch viel größer als der wirtschaftliche Schaden, weil am Ende wäre das Kampffeld eines Dritten Weltkrieges Europa, nicht Amerika, nicht China, auch nicht so sehr Russland. Russland ist sehr groß, aber es wäre Europa. Und das müssen wir verhindern. Und dafür müssen wir werben, auch politisch müssen wir dafür werben, dass wir diese Entwicklung beenden, dass wir aus dieser Konfrontationslogik herauskommen und dass wir ganz klar sagen, eine vernünftige Sicherheitsarchitektur, die Frieden garantiert für Europa, geht nur mit Russland und nicht ohne Russland und nicht gegen Russland.
Im vollständigen Interview spricht Urban außerdem darüber, wie er sich auf eine mögliche Regierungsübernahme in Sachsen vorbereitet. Das gesamte Gespräch sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Auf 1 lässt auch kritische Stimmen zu Wort kommen. Unterstützen können Sie das über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.